Fässer sind unser Thema heute in der Matinee. Und wenn Fässer und der Begriff der Ewigkeit zusammenkommen, dann kann's heikel werden. Und dann sind wir auch schnell bei einem Thema, das polarisiert und viele besorgt. Fässer mit Sonder- oder Atommüll. Frank Ükötter ist Professor für Technik und Umweltgeschichte an der Ruhr-Universität in Bochum. Und mit ihm spreche ich jetzt über solche gefährlichen Fässer und ihre Lagerung. Guten Morgen, Herr Ükötter.
Guten Morgen.
Herr Ükötter, unsere Gesellschaft erzeugt Stoffe, die höchst gefährlich sind, und zwar auf lange Sicht. Ewigkeitsmüll, sagt man dazu. Und das meiste davon entsorgen wir in Fässern bzw. Tonnen. Sind das überhaupt die richtigen Aufbewahrungsbehälter für solche Gefahrenstoffe?
Tja, es ist wahrscheinlich das Einzige, was uns übrig geblieben ist. Wenn wir von Giftmüll reden, wenn wir von Atommüll reden, jeweils Sektoren, die eigentlich mit Hightech verbunden werden. Gerade die Atomtechnologie war immer sozusagen das Symbol für die Zukunftstechnologie schlechthin. Wenn man dann guckt, wo die Reste übrig bleiben, das ist gewissermaßen die Gegenwelt. Das sind sehr banale Fässer für den niedrig- und mittelradioaktiven Müll, noch nicht mal irgendwie besondere standardisierte Fässer, sondern einfach das, wo man den Müll reinpackt, damit er auf Ewigkeit irgendwo bleiben möge.
Das heißt, es sind eigentlich, sagen wir mal, eisenzeitliche Methoden zu einer Hightech-Technik und dem Müll, den die hinterlässt.
Ja, die ganze atomare Technologie war immer vom Anfang her, von der Stromerzeugung und all den anderen Dingen, die man sich erhofft hat von Strom. Es war ja nicht nur Kraftwerkstechnologie, sondern eigentlich die Zukunftstechnologie schlechthin, die man sich erträumte. Dass dabei Müll anfällt, war klar, aber das war so eine nachgeordnete Geschichte. Irgendwo wird das schon sein, darum kümmern wir uns später mal. Es gibt auch Visionen, dass sich das alles irgendwie auflösen könnte mit den allerneuesten Reaktoren, hat sich alles zerschlagen. Ja, und dann hatte man irgendwann Fässer da und die sollten irgendwo hinkommen. Und da beginnen wir dann in Deutschland mit einer ganz besonderen Experiment. Wir lassen das Ganze in einem Salzbergwerk.
Ja, genau. Endlager Asse ist eines in Niedersachsen ganz berühmtes. Da liegen die jetzt rum. Was passiert mit denen?
Ja, das würde ich auch gerne wissen. In der Asse wird ja schon seit den 70er Jahren nichts mehr eingelagert, nachdem das zunächst ein Forschungsbergwerk war, zunächst versuchsweise. Und der Versuch dann eher so eine ungeregelte Praxis wurde, wo ziemlich nonchalant einfach Fässer einfach abgeworfen wurden, bis das dann in den 70er Jahren gestoppt wurde. Und seither ist im Grunde genommen die Diskussion darüber, gibt es da eine Gefährdung? Wir wissen inzwischen sehr wohl, dass da eine Gefährdung ist, weil da Wasser eindringt. Es gibt Pläne und Beschlüsse des Bundestages, diese Fässer zurückzuholen. Und wenn man weiß, dass da etwa 125.000 Fässer rumliegen, die schon in den 70er Jahren zum Teil beschädigt eingelagert wurden, ja, dann wird einem so ein bisschen schwummelig bei der Vorstellung, wie lange könnte das funktionieren, kann das überhaupt zurückgeholt werden? Ja. All das ein Experiment mit sehr, sehr offenem Ausgang.
Es gibt darüber eine ganz spannende ARD-Dokumentation, die man auch, glaube ich, noch in der Mediathek anschauen kann. Und die fahren dann da eben auch mit solchen Kameras in diese Salzstücke rein und die liegen kreuz und quer übereinander, diese Fässer, und sehen aus, als würden die halt total rosten und man kann sich gar nicht vorstellen.
Ja, man muss die Idee sich vor Augen führen. Die Idee war ja nicht, dass das ewig im Fass bleibt, sondern die Idee war, das Fass ist sozusagen das provisorische Behältnis. Die Endlagerung dieses Atommülls bestand darin, dass der Atommüll im Salz selbst eingeschlossen würde. Und da das Salz kein Wasser hat, ist das dann für alle Ewigkeiten da eingeschlossen und man muss sich nicht mal drum kümmern. Ja, inzwischen wissen wir, auch in solchen Salzbergwerken, die sehen zwar immer so schön, aber trocken aus, aber es bricht eben Wasser ein. Und bei solchem Ewigkeitsmüll ist es halt so, selbst geringe Mengen von Wasser, wenn sie erstmal eingedrungen sind, dann entstehen da Prozesse, die über sehr lange Zeiträume dann tatsächlich dazu führen, dass die kontaminierten Materialien eben nicht mehr an einem bestimmten Ort sind, sondern weiter wandern. Und wo das dann hinwandert, das weiß natürlich niemand, aber man weiß, Atommüll hat einen extrem langen Gefährdungshorizont. Atommüll baut sich eben auch nicht chemisch ab. Man ist da Sklave der kernphysikalischen Prozesse, mit denen diese Stoffe zerfallen. Tja, und wo das dann in abertausenden Jahren landet, wer darunter leiden wird, das ist die quasi faustische Wette, die wir hinter unserem Atomzeitalter eingegangen sind.
Eigentlich gar keine Wette, sondern einfach nur gesagt, was da übermorgen passiert, das interessiert uns gar nicht. Oder wir schieben es mal so weit weg. Und das ist ja jetzt nur der schwach bis mittelradioaktive Müll gewesen, der in solchen Fässern lagert. Es gibt ja noch den hochradioaktiven Müll. Der macht ungefähr 1% der Menge aus, habe ich jetzt gelernt, aber 99% der Strahlung. Und dafür gibt es diese sogenannten Castor-Behälter. Wie sind denn die aufgebaut?
Da immerhin haben wir noch eine Hightech-Lösung. So am Ende ihrer Sendung kann man vielleicht da nochmal Hightech haben. Ja. Muss man aber auch, weil dieser hochradioaktive Müll, also das ist im Wesentlichen die abgebrannten Brennelemente aus den Atomkraftwerken. Wenn die Brennelemente entfernt werden aus dem Reaktor, gibt es keine Kettenreaktion mehr, aber es gibt Nachzerfallswärme. Die Spaltprodukte zerfallen weiter und nach den Gesetzen der Kernphysik. Das heißt, diese Reaktion, die kann man nicht beschleunigen, die kann man nicht abbremsen oder manipulieren, sondern man muss einfach abwarten, bis die Wärme da raus ist. Der Castor ist ein ziemliches Drum, über 100 Tonnen schwer, plus natürlich die Brennelemente, die wiegen auch etwas. Uran und Co. sind ja Schwerelemente und um am Vormittag hier auch mal eine tiefe Einsicht zu vermitteln, Schwerelemente sind tatsächlich schwer. Also es gibt jetzt einen Grund, warum sie auf Tiefladern und speziellen Eisenbahnwaggons transportiert werden. Und was man nicht so leicht sieht, sie sind tatsächlich heiß. Da sind mehrere hundert Grad Temperaturen ganz innen drin und die Hightech, die da drum ist, dreht sich so wesentlich Teil darum zu sorgen, dass diese Wärme eben ordentlich abgeführt wird.
Das heißt, die sind auch warm von außen, solche Castor-Behälter?
Ja, die sind warm, die sind speziell designt, die sind auch nicht billig. Über 1 Million kostet so ein Castor-Behälter und die haben eben eine genau ausgeklügelte Wärmeabfuhr. Das ist sozusagen der Vorteil bei diesem hochradioaktiven Atommüll, den kann man ausrechnen. Da weiß man, wie viel Wärme da entsteht. Man weiß auch, dass das dann im Laufe der Zeit immer langsamer ist, wenig weniger. Aber der Castor ist im Grunde genommen ein Behälter, mit dem man Zeit kauft bis zu dem Zeitpunkt, wo man eben so eine ausgeklügelte Wärmeabfuhr nicht mehr braucht und das irgendwie anders entsorgen muss. Ja, und irgendwie basteln wir eben weiter.
Irgendwie basteln wir weiter. Ich meine, das sind 1 Million Jahre, mit denen kalkuliert man für diesen hochradioaktiven Müll. Können diese Dinger denn überhaupt so lange halten oder sind das eigentlich die rostigen Problemfässer der Zukunft?
Also kein Metallbehälter hält 1 Million Jahre. Ganz schlicht, da kann sich sozusagen der Stahlwerker mit Niroster und Co. noch so sehr ins Zeug legen. Wenn es ein sicheres Endlager gibt, dann in einem Gestein, das tatsächlich geologische Mobilisierung minimiert, ob das Granit ist, ob das Ton ist oder vielleicht doch das Salz. Tja, da sind alle nuklearen Nationen mehr oder weniger verantwortlich und suchen nach Lösungen, aber das ist dann keine Fassgeschichte mehr, sondern das ist dann tatsächlich eine Geschichte, in dem wir suchen nach dem besten geologischen Endlager, das wir in Deutschland haben und darüber geht ja eine sehr, sehr aufwendige Suche, die derzeit unterwegs ist.
Das tun wir gerade und bis 2030 soll dieser finale Ort gefunden sein, ist das realistisch?
Also zunächst mal, es ist eine sehr aufwendige, auch eine sehr systematische Suche und es ist eine sehr transparente Suche. Man sieht diesen ganzen Prozess an, dass da Jahrzehnte der nuklearen Kontroverse ihre Spuren hinterlassen haben. Das ist ausgesprochen transparent. Jedermann kann da Einspruch erheben, Vorschläge hinterlassen. Es gibt Transparenz über die Gebiete, die ausgeschlossen sind. Das ist sozusagen das Verfahren, dass man innerhalb der Bundesrepublik Deutschland so lange sucht, bis man den besten Ort hat. Das macht man im Ausschließungsverfahren. Das heißt, jede und jeder kann da schauen, was ist der Stand der Untersuchung und was sind die Kriterien, die dahinter stehen.
Gorleben ist raus.
Gorleben, ja, das ist ein Lehrstück darüber, wenn eine Entscheidung mal so getroffen ist, wie schwer es ist, sowas wieder zu revidieren. Es deutet sehr, sehr, sehr viel davon hin, von den Entscheidungen in den 70er Jahren, dass Ernst Albrecht als Ministerpräsident diesen Ort Gorleben gewählt hat, weil er wusste, das klappt nicht. Das ist aus geologischen Gründen nicht tragbar. Helmut Schmidt hat als Bundeskanzler zweimal bei Albrecht angerufen und versucht, ihm Gorleben auszureden. Also die Vermutung ist stark für den Historiker.
Dass er das gemacht hat, damit es nicht genommen wird am Ende und dann sozusagen die raus sind?
Dass das eine Sackgasse wird aus geologisch-technischen Gründen. Diese Sackgasse hat man sozusagen 40 Jahre lang befahren. Oh. Wir werden aber nie ein Dokument finden, mit dem wir das als Historiker einwandfrei begründen. Glaube ich jedenfalls nicht.
Das sind aber auch Abgründe der Politik in einer gewissen Weise. Ne? Also so.
Man merkt bei atomaren Themen immer wieder, dass das die Seele einer Demokratie strapaziert, dass das auf 4 oder 5 Jahre gewählte Politiker sind, die Entscheidungen treffen, die über potenziell 1 Million Jahre hinweg gültig sind. Also da sieht man dann reale Politiker, die taktieren und versuchen mit solchen Verfahrenstricks dafür zu sorgen, dass sie durchkommen und vielleicht die nächsten 2 Legislaturperioden, die man überblickt, tja, wie gesagt, sind wir da in dieser faustischen Wette drin. Es ist interessant zu sehen, dass man das von Anfang an gesehen hat. Also die Vordenker, die in den 60er Jahren mal überlegt haben, wie kann ein Atomzeitalter aussehen, die haben es gesehen. Die haben gesagt, wir müssen eine Lösung für Atommüll da haben. Aber es waren eben nicht die Vordenker, die das Atomzeitalter geplant haben, sondern irgendwann waren dann milliardenschwere Investitionen in Reaktoren. Und der Müll war dann der Nachgedanke. Und dass das dann in einem rostigen Fass landete, ist dann vielleicht auch eine ganz passende Fußnote zu einem Zeitalter, das mit Hightech begann und mit Fahrtabhängigkeiten endete.
Ja, Wahnsinn, fast ein gutes Schlusswort. Ich meine, dieses Fass mit dem aufgedruckten Warnsymbol für Radioaktivität ist ja auch so eine Art Pop-Ikone der Protestkultur geworden.
Ja, diese Kombination Schwarz-Gelb war jedenfalls mal so eine Farbkombination, die gleich sozusagen Gefahr symbolisierte, ja. Ne, für jene, die nicht FDP oder CDU, CSU wählen. Aber bedenken Sie, das sind alles Dinge, die Generation 35 plus aufgesogen hat. Wir haben seit 2011 ja keine öffentliche Kontroverse mehr über Atomkraft und wir haben auch eine jüngere Generation, die ganz anders tickt. Wir sehen ja schon jetzt die neue Atomdebatte, die hat ja eine Luftigkeit und eine Freimütigkeit, wo man merkt, das hat mit realen Artefakten nicht mehr viel zu tun, nur mit Glaubensvorstellungen. Man fragt sich als Historiker so ein bisschen, ob wir da sozusagen den gleichen Film nochmal haben, ne? Träume am Anfang, wie in den 50er, frühen 60er Jahren, dann Investitionen und dann plötzlich entwickeln die Investitionen in Eigenleben. Noch sind wir da nicht, aber wenn Sie über Atomkraft im 21. Jahrhundert diskutieren wollten, ne, rufen Sie vielleicht mal vorher beim Historiker an.
Haben wir jetzt gemacht und wir sehen tatsächlich, einfacher als ins Fass rein und Deckel drauf, aus dem Augen, aus dem Sinn, das funktioniert nicht. Ich habe mit Frank Uekerter gesprochen, er ist Professor für Technik und Umweltgeschichte an der Ruhr-Universität in Bochum. Vielen Dank, Herr Uekerter, für dieses Gespräch.
Gerne.
Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Fässer sind unser Thema heute.